Danke. Morgen auch von meiner Seite. Ich hoffe, die CLT-Nacht hat euch jetzt nicht so viel Schlaf geraubt. Wie Marco schon gesagt hat, es geht um von PXE Linux zu IPXE bei uns, Hetzner. Mal bitte die Hand hoch. Wer hat denn schon mal ein System per PXE gestartet oder mal installiert? Okay, 2/3 in dem Raum. Wer hat es schon mal mit IPXE gemacht? Oh, 1/3, okay. Für die, die Hetzner nicht kennen, machen ein bisschen was mit Computern hier im Vogtland und auch in Franken, auch irgendwas mit Wolken. Eigentlich mache ich was mit Wolken, aber irgendwie ist das historisch gewachsen bei mir geblieben. Gut. Für was braucht man denn überhaupt Netzwerkboot? Hat man ja schon gesehen, wir haben so um die 400.000 Systeme mittlerweile bei uns in den Rechenzentren. Und da geht es natürlich auch darum, dass wir relativ schnell die Systeme bereitstellen können. Also wenn ein Kunde ein System bestellt oder sich klickt, dass der innerhalb von wenigen Minuten online geht, ohne menschliche Interaktion. Also, dass nicht ein Supporter irgendwie mit einem USB-Stick noch rangehen muss oder manuell irgendwie das Wunsch-OS vom Kunden installieren muss. Und unter anderem auch, dass falls der Kunde mal einen Fehler macht oder wir einen Fehler machen, dass wir dann über das Rescue-System, was wir bereitstellen, immer noch quasi Daten retten können oder halt Netzwerk-Config fixen, was auch immer. Was ist überhaupt IPXE? Ist eine Open-Source-Network-Boot-Firmware. Stichwort auf Firmware, komme ich gleich nochmal dazu, wird von Fan Systems entwickelt. Das ist ein Ein-Mann-Unternehmen, also quasi wird effektiv von einer Person maintained und ist eine hochskriptbare Firmware, was ziemlich cool ist, weil man quasi per HTTP, iSCSI, InfiniBand, whatever quasi was booten kann, nicht bloß einfach ephemeral wie ein Rescue-System, sondern kann zum Beispiel auch einfach ein ganzes Linux, was als iSCSI-Loon irgendwo rumliegt, einfach direkt starten kann. Wer schon mal mit PXE-Linux gearbeitet hat, wird sicherlich das gute PXE-Linux-CFG kennen. Das braucht man zum Glück dann nicht mehr mit IPXE, sondern kann quasi direkt zum Beispiel in das Binary von IPXE, wenn man das selbst kompiliert, sein Skript entweder einkompilieren oder kann es dann halt per TFTP, HTTP, was auch immer quasi sich seine Config dynamisch runterladen. Die könnte man zum Beispiel auch einfach über eine API dann einfach dynamisch generieren. Dann hat man quasi auf seinem TFTP-Server keinen wirklichen State, sondern hat einfach bloß das Binary. Hatte ich ja schon gesagt, kann man ja auch per iSCSI binden, das ist dann quasi SAN-Boot. Oder für die, die leider Windows machen müssen, die können das dann halt auch über WinBoot machen. Das Schöne an WinBoot ist, das kann auch SecureBoot theoretisch. Unterstützen wir leider nicht aus anderweitigen Gründen, aber grundsätzlich wäre es möglich und der Vorteil auch ist, dass man quasi das Gleiche machen kann, ohne irgendwelche Hacks, wenn man Legacy und UEFI gleichzeitig bedienen will. Wer schon mal was mit QEMU gemacht hat auch, der wird sicherlich gesehen haben in der Default-Config, dass dann auch ein IPXE aufploppt, weil das das Standard-ROM ist. Und kann quasi einfach die gleiche Config, die man dann überall benutzt, quasi ohne wirklich große Hacks benutzen. Ja. Genau, es kann sowohl über PXE geladen werden, aber es kann auch auf die NIC geflasht werden. Ne? Wenn man zum Beispiel jetzt per F12 oder was auch immer quasi den Boot macht, dann sieht man ja manchmal so ein Intel Boot Agent oder ähnliches. Das wäre dann in dem Fall IPXE. Funktioniert. Zumindest hat man es mal getestet. Ich hatte keine größeren Probleme. Ist sogar teilweise weniger problematisch als das Intel-eigene Zeug. Genau, und das ist auch ein wichtiger Punkt gegenüber PXE Linux. Es gibt zwar bei PXE Linux so indirekt HTTP-Support. Das ist das L-PXE Linux, wenn ich mich noch richtig erinnere. Wer schon mal TFTP gemacht hat, so in einem etwas größeren Corporate Network, wo gegebenenfalls der Server irgendwie 5 Millisekunden Latenz hat, weil er in einem anderen Rechenzentrum steht, der wird sicherlich wissen, dass dann auf einmal das Starten von einem Rescue-System oder ähnliches auf einmal ganz schön lange dauern kann. Und das ist halt aus der Natur von TFTP, wie es funktioniert. Also Andreas, der mein Nachfolger dann, der den Talk macht über TFTP, der wird sicherlich auch nochmal ein bisschen was dazu sagen bezüglich Latenzabhängigkeit. Und naja, wenn man dann HTTP machen kann oder halt iSCSI oder ähnliches, ist der Boot dann auch auf einmal deutlich schneller und weniger fehleranfällig. Genau, wie konfiguriert man jetzt eigentlich so IPxE in seinem Netzwerk? Ich habe da mal eine kleine Beispielkonfig mit Care-DHCP gemacht. IC-DHCP ist ja leider deprecated worden und es wird nicht mehr maintained. Was man jetzt hier sieht, ist in dem Fall, das sind statische Client-Classes, wo differenziert wird zwischen UEFI, Legacy, also in dem Fall UEFI, ARM64 und x86 und dem IPxE. Das Schöne ist nämlich, bei IPxE wird eine eigene User-Class mitgeschickt. Die kann man auch selbst definieren, die ist nicht zwangsweise IPxE. Und genau, da kann man, gibt man dann quasi über den Boot-File-Name, der eigentlich das TFTP oder TFTP-Dateiname ist, kann man dann seine HTTP-Adresse schicken oder halt auch zum Beispiel seine iSCSI-SAN-Konfiguration. Genau. Wichtig ist zu beachten, vielleicht ist es euch schon an den Boot-File-Names bei den UEFI-Zeug aufgefallen, das ist nicht IPxE-EFI oder IPxE-PXE, sondern das sind so kryptische Namen. Werden wir jetzt mal genauer eingehen. Erstmal EFI. Es gibt nämlich drei Varianten. IPxE-EFI, SMP und SMP-Only. Grundsätzlich kann man alle für Production nutzen. IPxE-EFI hat halt die eigenen Treiber. Also IPxE hat selbst nochmal Netzwerktreiber geschrieben, die teilweise von den Vendors maintained werden, aber in der Regel sind das reverse-engineered von Michael. Das kann funktionieren, aber ist halt auch hin und wieder problematisch, weil es sind dann halt natürlich nicht alle Treiber implementiert. Da kann man dann wiederum SMP nutzen. Das ist eine native Implementation, die halt in den UEFI-Specs drin ist. Und der sollte TM immer funktionieren. Zumindest hat es in unseren Tests bis jetzt immer am besten funktioniert und wir hatten dann auch die wenigsten Probleme mit. Das Binary ist auch deutlich kleiner, weil es halt nur einen Treiber effektiv gibt. Und bei SMP und SMP-Only ist noch der Unterschied, dass mit SMP-EFI alle Netzwerkinterfaces erkannt werden, während bei SMP-Only nur das erkannt wird, von dem man gerade das, den DHCP oder den TFTP-Anfrage gemacht hat. Genau. Und auch sehr wichtig, wer ARM64-Systeme hat, also jetzt Raspberry Pi ausgenommen, das ist nochmal ein bisschen was anderes, da muss man auf jeden Fall SMP-Only nehmen oder SMP-EFI, weil die IPxE-eigenen Treiber kommen in der Regel mit ARM64 oder Lungson Arch, Utah nicht klarkommen. Bei Legacy Boot, also CSM, ist das nochmal ein bisschen was ganz anderes. Das IPxE-PXE macht in dem Fall auch, hat alle Treiber quasi, die nativen, die von IPxE entwickelt worden sind, aber entlädt den PXE-Stack, also den Intel Boot Agent zum Beispiel, und den AndI-Treiber aus dem RAM direkt vorm Init. Das kann witzige Nebenwirkungen haben, wenn man ein sehr altes Mainboard hat, was noch vielleicht ein altes BIOS hat oder eine alte NIC-Firmware. Dann kann es passieren, dass das System auf einmal crasht, wenn das IPxE startet oder einfriert. Deswegen gibt es dann auch das AndI-Only K-PXE. Das K ist einfach ein ausgewählter Identifier von IPxE in dem Fall. Ein K bedeutet, dass es halt den AndI-Stack noch im RAM behält und den PXE-Stack entlädt. Und KK-PXE ist in dem Fall, dass PXE und AndI entladen werden. Grundsätzlich ist AndI-Only KKPXE nicht empfohlen, dass man das auf allen Systemen produktiv benutzt. Es funktioniert aber, warum auch immer, am besten. Es liegt aber auch eher daran, dass wenn man dann zum Beispiel das IPxE beendet, ja, wenn man quasi dann wieder von der Festplatte booten will, kann das sogar besser funktionieren, weil dann der Exit oder das Exit-Behavior ist dann quasi wieder an den Boot-Agent zurückgegangen und wird nicht von IPxE selbst gemacht. Ja, wie sieht denn mal so ein Vergleich aus? Wenn wir mal durchgehen, wir haben quasi jetzt ein Menü, einmal von IPxE und einmal von PXE Linux. Bei PXE Linux muss man vorher das Menü, wie das aussehen soll, definieren. Das habe ich jetzt leider nicht mit auf die Folie bekommen. Bei PXE Linux muss man ja eigentlich vorher noch einen Kernel Menu C32 machen, damit das überhaupt funktioniert. Falls das nicht stimmt, bitte korrigiert mich dann bitte im Anschluss. Aber das war zumindest das, was ich in den Tests gesehen hatte. Und man hat seine Labels in dem Fall, die dann einfach bloß sagen, was halt was ist. Bei IPXE ist es in dem Fall so, dass man das Menü schon vorher definiert auch, aber ist halt nativ, man muss nicht irgendwie noch einen Comboot-File mitladen und definiert dann quasi, welche Labels benutzt werden. Die Labels funktionieren ähnlich wie in C die Go-To-Labels. Das heißt, wenn man jetzt zum Beispiel von kein Boot hätte in Rescue AMD 64, dann würde er automatisch weiterspringen zum Memtest, weil das ja in dem Fall sequenziell eingelesen wird. Genau, und dann gibt es noch die Default Selection, in dem Fall ein selbstgeschriebenes Exit. Das prüft in dem Fall, ob es die PC-BIOS-Plattform ist, also in dem Fall Legacy-Boot. Und wenn das so ist, dann macht er ein SRN-Boot. Dieses 0x80 in dem Fall, also jetzt bei SRN-Boot, würde man ja denken, ja, das macht irgendwie Eisgassi-Kram. Das 0x80 ist in dem Fall eine magische Nummer in IPXE, die dass die nächste Festplatte benutzt, die halt erkannt wird. Ne? Wer jetzt zum Beispiel zwei NICs hat in der Bootreihenfolge, da würde der nicht die zweite NIC nehmen, sondern er würde die nächst verfügbare Festplatte benutzen. Und wenn das halt nicht so ist, also quasi wenn es keine PC-BIOS-Plattform ist, würde er einen Exit-Code 1 machen. Ja. Die Config hatten wir so relativ lange schon, also das IPXE hatten wir schon sehr lange mit unseren UEFI-Setups laufen und wir hatten das relativ lange getestet, also wirklich sehr lange auch intern. War alles super, haben wir also gesagt, gut, machen wir einen Stage-Rollout. Haben wir erstmal intern nur ausgerollt, also Corporate Network und dann halt unsere internen Systeme und haben dann schrittweise Standort für Standort und teilweise auch nur einzelne Kundensysteme ausgerollt. Naja, es lief eher so mäßig gut. Bei einigen Systemkonfigurationen ist einfach das OS nicht mehr gebootet oder das System ist hart gecrashed, also so Memory Corruption mäßig. Hast einen Exit gemacht und das System ist neu gestartet. So dadurch, dass halt aber PXE die erste Boot Order war, ist es immer und immer und immer wieder neu gestartet und es hat kein Ende gefunden, bis man halt PXE geändert hat. Wir waren da zu dem Zeitpunkt auf einem relativ alten Commit von 2023. Haben wir testweise halt also quasi den neuesten Git-Commit genutzt. Es war eher noch schlechter, weil dann nämlich ein paar Änderungen halt drin waren, die halt nicht so gut funktioniert hatten, wie wir gedacht hatten. Und naja, es hat keinen Sinn gemacht. Also haben wir wieder zurückgerollt und sind dann halt wieder erstmal ins Lab gegangen, um zu gucken, was das Problem überhaupt ist. Ja. Und hat sich rausgestellt, wir hatten... Dank der Tickets wussten wir natürlich auch die Systemkonfiguration der Kunden. Und dann hat sich herausgestellt, wenn man NVMEs und SATA-Platten mischt bei einigen Mainboards, findet er auf einmal kein MBR mehr. Also manchmal funktioniert das, manchmal funktioniert das nicht. Das kommt wirklich darauf an, wie der Kunde sein System installiert hat. Wenn man nämlich zum Beispiel nicht den CRUB-Bootloader oder Windows-Bootloader-Utilit nicht auf allen Platten installiert, dann, naja, friert das System einfach ein. So, also der IPXE-Exe sagt, der go to next boot device und danach ist Ende. Ja, FreeBSD ist auch eine sehr interessante Story. Wir hatten intern relativ viel FreeBSD noch bis vor kurzem benutzt und das ist halt auch einfach eingefroren. So, also manchmal ist es rebootet, aber meistens hing es einfach dann nur noch. Da hat es noch angezeigt, FreeBSD MTX Loader und es war Ende. Hat sich dann rausgestellt, nachdem wir das Bug-Report aufgemacht haben, dass einige Mainboards oder einige BIOS-Vendors eine ganz alte Legacy-Interruption-Queue aktiviert haben, die IPXE aber halt immer grundsätzlich deaktiviert hat. Es geht in dem Fall ums Real-Clock-Timing. Und das ist dann in dem Fall daran eingefroren, wenn der 10-Sekunden-Timeout vom Bootloader gestartet ist. Da ist es dann festgehangen. Nach dem Report wurde es gefixt, haben wir deployed und es lief auf einmal wieder alles. Genau, haben wir dann halt zum Beispiel solche Configs wie NVMe SATA Mission hatten wir dann nochmal so selbst nochmal nachgebaut, um zu gucken. Wir hatten aber auch keine so wirkliche Lösung gefunden dazu, weil... naja, x86 ohne JTAG debuggen, also quasi Debug-Interface zur CPU, das haben wir leider nicht. War ein bisschen sehr schwierig und wir haben dann einfach mal spaßeshalber gesagt, okay, nehmen wir mal einfach an die Only KKPX, kann ja nicht schief gehen. Naja, lief auf einmal alles. Witzigerweise ging dann aber der SRM-Boot-Hack nicht mehr so richtig. Also das hat bei einigen Systemen dann besser funktioniert als bei anderen. Wir haben dann grundsätzlich gesagt, wir machen dann einen Exit, also quasi zurück zum PXE-Bootloader und das hat dann funktioniert. Zu den Nicht-Standard-Config zählten zum Beispiel auch, dass wir eine andere NIC mit eingebaut hatten. Es gibt ja Kunden, die wollen zum Beispiel 10G oder 100G haben. Werde ich auch gleich drauf kommen, was da auch noch für witzige Dinge kamen. Ja. Also mit Only KKPXE haben wir mal nochmal einen zweiten Versuch probiert. Stage Rollout, auch erstmal via intern. Hat gut funktioniert intern. Standortweit, also pro Standort dann mal so schrittweise ausgerollt. Ja, was hat man dann auf einmal für witzige Probleme? IPXE kann auf einmal kein DHCP mehr machen. Da kam dann einfach Configuration Nox zerziegelt. Hat sich dann rausgestellt, das waren ganz alte Intel-NICs, die man halt so per PCIe anschließen konnte. Die hatten eine Firmware von 2006 oder 2008 und waren halt E1000E basiert im Kernel. Für die gab es auch keine Updates mehr. Also das war der Hersteller hat nicht mehr existiert, so... Ja, NIC tauschen, Problem gelöst. Ich meine, wir gucken immer noch wieder, dass wir es vielleicht noch gelöst bekommen, aber es hat eher so etwas weniger Priorität. Dell AMD EPIC Systeme ist ein sehr interessantes Problem, wo wir noch nicht so ganz wissen, was das Problem ist. Da sind wir noch mit Dell am Untersuchen und mit dem IPXE Maintainer. Das hängt einfach schon beim Initialisieren fest und das passiert aber nur, wenn man keine OCP-NIC einbaut. Sprich, wenn man quasi von der PCIe-NIC bootet, funktioniert es nicht. Baut man eine OCP-NIC ein, funktioniert es auf einmal von der PCIe-NIC. Also unser Verdacht ist da so, dass gegebenenfalls im BIOS was mit den Interrupts kaputt geht. Weil wir haben dann forceful einfach mal gesagt, dass wir Poll-Mode machen. Also du kannst ja, wenn du Pakete schickst, kannst du es ja entweder mit Interrupts machen oder halt pollen. Und mit Poll-Mode hat es funktioniert. Wie gesagt, wir sind da mit Dell dran und IPXE, dass wir da halt entweder einen BIOS-Fix kriegen oder halt auch upstream in IPXE Workaround haben. Ja, dann hatten wir einige Custom-Lane-Bots, die für uns hergestellt worden sind, dass die nach dem Exit auch wieder nicht funktioniert haben. Masten BIOS Force Flash funktioniert wieder alles. Unser Verdacht ist da in dem Fall, dass da irgendwas im BIOS Flash quasi korruptiert oder dass die Kunden irgendwelche BIOS Settings ändern, die dann dieses Problem auslösen. Wird von uns immer noch untersucht, aber Force Flash und erstmal können wir dem Kunden da helfen. Dann ein Intel Mainboard. Das ist ein ganz altes Modell gewesen. Das hatte eine Onboard NIC von Intel. Hast einen Exit gemacht, ist das Board eingefroren. Also es hing dann auch einfach nur fest und konntest auch kein Ctrl-Alt-Delete mehr machen. Das war einfach tot. Da mussten wir dieses Verhalten von, wenn man quasi ein KPXE startet, also den PXE-Stack entlädt, haben wir dann selbst gebackportet in ein eigenes Kommando. Und das ist echt hacky, aber es geht halt leider nicht anders. Wer eine bessere Idee hat, wir sind gerne für Ideen offen, aber ja. Fragen bitte dann nach, okay? Danke. Dann hatten wir intern ein sehr interessantes Problem mit DHCP Option 82. Das ist in dem Fall der Interface Identifier. Du kannst ja quasi der IP-Adressen per Interface Description assign und die war auf einmal weg. Haben wir auch Ewigkeiten erst geguckt, weil wir wussten halt nicht, was die Quelle ist. Und dann hat sich herausgestellt, dass es ein Buffer Overflow Problem gibt in den MikroTik Router OS Kisten, wo durch das IPXE eigene Option Set, man kann ja auch schon zum Beispiel auf anderweitige Art und Weise zum Beispiel in iSCSI nun Informationen mitgeben. Das Paket war halt einfach zu groß und da hat es dann das Paket korruptiert. Manchmal ist sogar der Switch gecrashed, wenn man ein bisschen Pech hatte. Wir haben es dann halt in dem Fall so workaroundet, dass wir im IPXE-Code diese nicht benutzten Optionen entfernt haben. Paket verkleinert, Problem gelöst. Es ist, wie gesagt, es ist eigentlich keine Lösung. Wir haben dafür einen Bug-Report schon länger offen. Der ist aber bis heute leider nicht wirklich behoben worden. Ja. Das haben wir noch draus gelernt. Dadurch, dass wir ARM64 auch im Angebot haben, mussten wir natürlich auch verschiedene Architekturen drauf achten. Denn es ist leider so, dass es einige Features gibt, die nicht super funktionieren auf x86, aber auf ARM64 und genauso andersrum. Deswegen sollte man so früh wie möglich am besten einfach schon mal prüfen, ob quasi ein Feature benötigt wird oder auf welcher Architektur, dass man das dann ad hoc aktivieren kann. Ja, unnötige Features wie VLAN-Support einfach nicht aktivieren. Wenn ihr VLAN-Support benötigt, nehmt die nativen Treiber, weil ansonsten, wenn ihr eine ganz komische NIC habt oder ein ganz altes Option-ROM, dann kann es passieren, dass euch das System wegcrasht. Ist ein bisschen schade, aber gut, wir haben kein VLAN, deswegen ist das für uns relativ irrelevant. Es gibt noch so anderweitige Features wie zum Beispiel EFI-Image. Das läuft zum Teil über den Andis oder beziehungsweise über den SMP-Stack mit. Sind wir auch noch am Umgucken. Hintergrundbilder. Ja, man kann Hintergrundbilder setzen. Man kann auch Farben ändern. Das ist wirklich schön. Man kann sehr schöne Menüs damit bauen. Man kann sich damit aber auch das System kaputt machen. Dann startet zum Beispiel der Bootloader einfach nicht mehr. Liegt primär daran, dass dieser GFX-Frame-Buffer, naja, es ist halt Legacy, es ist ein bisschen problematisch. Unter UEFI funktioniert es grundsätzlich sehr gut, außer auf ARM64. Dann kann es passieren, dass ihr die Kiste kalt starten müsst. Ja, das sind wir auch immer noch am Schauen, aber eigentlich ist es irrelevant, weil wenn man Farben setzt, dann reicht das, man braucht kein Bild als Hintergrund. Und wer zum Beispiel aus PXE Linux das Boot-If-Verhalten kennt, also man kann ja einen IP-App-Hint machen, was wir vorher gesehen haben, dass man quasi die MAC-Adresse kennt. Das kann man auch bekommen. Das ist zwar ein bisschen hacky in dem Fall. In dem Fall schreibt man halt 01- vorher und dann quasi eine IPXE-Variable. Das NetX heißt in dem Fall, dass es das verwendete Netzwerkinterface ist, was per DHCP kam. Wer jetzt zum Beispiel mehr Interfaces hat als plus 1 und kein SMP-only benutzt oder Andi-only, wer sich da auf Net 0 festhängt, das wird nicht funktionieren. Da kann es halt sein, dass dann gegebenenfalls der andere Netzwerkport verwendet wird. Ja, was hat man noch? UEFI. Ja, es ist eigentlich über Legacy, aber UEFI ist auch ein bisschen relevant. Man sollte grundsätzlich ein Exit One machen. Es gibt nämlich einige Vendors, die tatsächlich die UEFI-Spec gelesen haben und das richtig implementieren. Wenn man nämlich ein Exit 0 macht, ist es, successful. Sprich, man behält einfach das IPXE im RAM und springt zurück ins Boot-Menü, ja, obwohl man nicht im Boot-Menü war. Man kann auch theoretisch Exit One bei Legacy machen, das hat keine Relevanz, weil im Legacy gibt es keine Error-Codes. HTTPS kann man machen, sollte man aber nicht. Das ist vor allem sehr relevant, wenn man zum Beispiel Hyper-V benutzt. Ich weiß, Hyper-V, es ist Microsoft, aber die haben eine eigene Realtime-Clock-Implementation und dadurch geht der Random-Number-Generator einfach nicht. Dann friert euch einfach auch die VM ein. Das wurde zum Glück gefixt, aber das kann immer noch passieren. Deswegen, ja, und die CA-Trust-Implementation ist sehr spannend. Also das ist in dem Fall so, dass die ersten Bytes bloß geprüft werden von dem Namen der CA und nicht wirklich die Full Chain. Also es werden keine Fingerprints geprüft oder ähnliches, weil das einfach nicht ins ROM passt. Und die werden auch alle gecross-signed, weil das Image kann ja nicht unendlich groß werden. Und da muss man halt quasi die Root-CAs mit seiner eigenen CA einmal cross-signen, dass die getrusted werden können. Wir haben dafür ein eigenes Tool geschrieben, das in Python, was es möglich macht, weil da gab es von IPXE selbst leider gar nichts. Und die standardmäßige Implementation ist halt, da wird halt an CA, IPXE, Org halt irgendwas geschickt. wird quasi ein CAC 32 von dem Namen genommen, der wird dann die Datei runtergeladen, das geht halt leider für uns nicht, weil Kunden können zum Beispiel die Hetzner Firewall aktivieren und das kann dann gar nicht mehr nach außen kommunizieren, sondern nur mit Hetzner eigenen System. Hatten das mal kurzzeitig gemacht, ohne eigene Cross-Signing und das hat dann dazu geführt, dass dann quasi die Kunden das System nicht mehr booten konnten, weil die Firewall aktiv war. Genau. Firmware ist hart. Hardware noch, eigentlich ist es andersrum, eigentlich müsste man es drehen, aber ja, es gab einige System Freezes, es gab interessante Probleme, so, also gerade mit den IRQs, also in den häufigsten Fällen ist es wirklich, dass die Interrupts kaputt sind, nichts anderes. Das ist in der Regel dann bei den NIC-Firmwares oder halt auch im BIOS, deswegen sollte man grundsätzlich immer erst, bevor man irgendwas debuggt, immer erst BIOS updaten. Wenn es immer noch nicht funktioniert, dann das die NIC-Firmware, wenn es für die NIC halt noch Updates gibt. Und wenn es dann immer noch nicht funktioniert, dann sollte man auf jeden Fall einen Bug-Report machen. So gut wie möglich mit Debug-Optionen. Da gibt's die Dokumentation zur Debug-Option ist okay, muss man sich leider ein bisschen selbst reinfricken, aber es kann schon sehr gut helfen, wenn man dann halt sieht, okay, ist es ein Interrupt-Problem oder ist es ein Poll-Mode-Problem? Da gibt's eigentlich auch eine Erkennung drin, aber wenn die BIOS das quasi falsch advertisen, ist es ein bisschen problematisch. Und das haben wir selbst gelernt in dem Fall, ist, dass wir den Base-Commit pinnen sollten. Also sprich, man nimmt IPC hat kein eigenes Versioning, das ist ein Rolling Release und naja, man sollte sich dann halt an einen Commit festhängen, den man halt auf allen Plattformen mal getestet hat, der auch definitiv funktioniert und wenn es Probleme gibt, sollte man sich die Commits, die man halt benötigt, die fix sind, halt selbst backporten und bauen. Das ist aktuell auch das, was wir machen. Wir haben auf GitHub, GitHub, Hetzner Online, haben wir unseren IPXE-Stack, den wir verwenden, mit dem Base-Commit und den Patches haben wir gepublished. Und wer zum Beispiel jetzt einen Proxmox bei uns hat oder ähnliches, der kann dann theoretisch sich einfach das ROM selbst bauen und kann sicherstellen, dass es dann definitiv zum Beispiel das Rescue oder die Windows-Installation funktioniert. Ja. Ich bin irgendwie ein bisschen zu schnell gewesen anscheinend. Ich bin nämlich schon am Ende und hätte jetzt knapp 30 Minuten Zeit für Fragen.
Vielen Dank erstmal.
Ich habe schon vorhin gesehen eine Frage da drüben, richtig?
Ich wollte eigentlich nur wissen, was bei euch alt ist.
Achso, was bei uns alt ist. Ab 2012 ist alt. Also unsere Systeme haben eine durchschnittliche Lebenszeit von 12 Jahren, wenn ich mich nicht täusche.
Ja, so roundabout.
Ja, aber wir haben so einige Systeme, die auch noch von 2006, 2007 so überleben. Die funktionieren bis heute auch noch. Ja, das sind Athlon X64-Systeme, die rennen. Die darf man bloß nicht rebooten.
Ja. Ich habe gleich drei Fragen, sorry. Secure Boot?
Secure Boot wird von uns nicht unterstützt, aber von IPXE Upstream schon. Bei IPXE funktioniert das in dem Fall so, da wird ein Shim-Bootloader reinkompiliert mit, der da in dem Fall dazu dient, damit man nicht jedes Mal das Binary an Microsoft schicken muss. Wir unterstützen es leider noch nicht. Ist auch aktuell noch im Backlog, dass man das gegebenenfalls irgendwann unterstützt. Aber der Need ist halt bei uns eher gering aktuell.
Ja, also benutzen kann man es, das kann ich bestätigen, weil meins ist eingeschaltet, aber da muss man halt einmal mit der Lisa drauf und dann...
Ja, genau. Man kann es theoretisch auch selbst sein. Es gibt noch ein anderes Binary oder ein eigenes Target, das ist in dem Fall sb-ipxe-efi zum Beispiel. Das ist dann für Secure Boot geeignet, was man dann an Microsoft schicken kann oder wenn man seine eigenen Keys verwendet. Das ist der empfohlene Weg, dass man seine eigenen Keys verwendet, aber wer macht das schon? Ja,
Dann hattest du vorhin bei den Dells gesagt, das ist BIOS. Ich gehe mal von aus, das war ein UEFI, oder?
Also nee, das war im Legacy-Mode. Im UEFI funktioniert es, im Legacy funktioniert es aber nicht. Wir haben leider noch ein paar Systeme, so R64-15 und 65-15, die wir halt mit Legacy-Boot ausgeliefert haben grundsätzlich. Da ist das Problem in dem Fall auftretend, aber wenn man UEFI benutzt, keine Probleme.
Und dann habe ich noch eine Frage zum HTTPS. Kann man die Trusted CA nicht einfach mit ins Binary reinpacken, wenn man es eh selber signiert?
Ja, also wenn man es cross-signed, muss man es sogar selbst mit reinpacken. Es geht bloß darum, dass man nicht alle CAs, also DigiCert, VeriSign und so weiter, nicht alle reinpacken kann. Weil dann ist das Binary zu groß. Da drüben wäre eine Frage.
Netzwerkboot ohne Legacy IPv4, geht das?
Ja, funktioniert, aber, ach so, nee, Legacy funktioniert nicht, leider.
Ich meine, Legacy ist IPv4.
Ich meinte jetzt CSM, also ne, Compatibility Support Module, da ist das Problem, dass die Option-ROMs kein V6 können. Flash einfach IPXE auf deine NIC und dann hast du IPv6 Support. Wenn du UEFI hast, hast du das Problem nicht. Dann kannst du grundsätzlich IPv6 only machen. Dann brauchst du kein Legacy-IP.
Muss halt mich noch was bewegen für mein Geld, ja.
Noch haben wir Frühsport. Wenn ich mir vergegenwärtige, wie viele Probleme ihr habt, hat sich der Business Case in der Ausrollen von IPXE gerechnet?
Definitiv, auf jeden Fall. Wir haben weniger Probleme jetzt diesbezüglich und wir haben tatsächlich auch einige Abteilungen, die jetzt IPXE only machen. Also die booten, die haben vorher einen USB-Stick dran gehabt mit ihrem mit ihrem Static Image. Das machen sie jetzt alles per IPXE. Und das ist auch sehr cool, weil man dadurch halt auch einmal dynamisch irgendwie mal testen kann, ohne sich permanent irgendwie die USB-Sticks kaputt zu machen, sondern kann einfach Reboot, anderes Image, fertig.
Also gerade bei größeren Images, die man runterladen will, die per TFTP einfach Ewigkeiten dauern, so runterzuladen.
Das hat, wie gesagt, wir hatten das zum Beispiel in Nürnberg den Fall, da gab es kurzzeitig mal keinen eigenen TFTP-Server am Standort und das sind nur 3 Millisekunden in dem Fall, aber es hat schon so viel, also, ne, dann hat der Boot statt 5 Sekunden auf einmal 60 Sekunden gedauert. Für einen 10 MB-Image irgendwie, also das ist schon sehr immens latenzabhängig und das hat man mit HTTP nicht.
Gut, noch weitere Fragen? Ja, hier auch noch.
Exponiert ihr das irgendwie an Kunden? Das heißt, kann man als Kunde sich selber ein IPXE?
Hoffentlich bald. Es ist intern implementiert. Ich habe immer noch intern einen Feature-Request dafür, dass es auch im Robot geht. Also hoffentlich haben wir bald die Möglichkeit, auch als Kunde IPXE-Skripte zu machen.
Gut. Na, hier drückt noch. Ich sehe schon, ihr wollt mich nur laufen sehen.
Wir brauchen 2 Mikrofone.
Habt ihr schon eine Strategie? Also wollt ihr jetzt immer auf diesem einen Base-Commit festbleiben für die nächsten x Jahre? Oder was habt ihr da irgendwie eine Strategie, dass ihr alle 2 Jahre irgendwie was Neues probiert?
Die Idee ist, dass grundsätzlich wir erst, also wenn es wirklich einen signifikanten Aufwand hätte, zum Beispiel einen Backport zu machen oder einen Cherrypick, dann würden wir natürlich den Base-Commit einfach bumpen. Wir möchten jetzt nicht so oft das machen, weil mit jedem Base-Commit-Bump ist halt das Risiko, dass irgendwelche Änderungen reinkommen, die halt anderweitige Probleme bei Plattformen bringen können, die wir halt schwer testen können. Aber die Idee ist schon, dass wir irgendwann jetzt zum Beispiel auf einen Base-Commit von 2025 mal springen werden.
Wird es dann auch Custom IPXE-Scripts für die Cloud geben?
Ja. Ja, wird es irgendwann. Es ist genauso im Feature-Request, der ein bisschen noch länger dauert.
So, ich arbeite mich gerade mal als Hetzner Kunde. Ja. Ja, und diese Technologien sind bei den virtuellen Servern und bei den physischen bei Ihnen auch in Einsatz, oder?
Ja, Die sind,
denn das geht ja wirklich locker vom Hocker da.
Genau, ist genau der gleiche Stack, nimmt die gleiche Infrastruktur. Wenn man jetzt das Rescue starten würde, das ist genau das, was man auch bei unseren Bare Metal Servern machen würde. Und ja, also das Einzige, was wir halt anders machen in der Cloud, ist, dass wir halt das IPXE auch selbst bauen mit den Patches, die wir halt schon gepublished haben.
Gut.
Gibt es noch eine Frage?
Noch mehr, ja.
Welche Verrenkungen muss man denn machen, um da jetzt Secureboot zum Laufen zu kriegen mit IPXE? Wenn wir schon kein HTTPS gescheit hinkriegen.
Grundsätzlich Secureboot, also man kann halt das Upstream nehmen, aber wie gesagt, also war das jetzt als Hetzner-Kunde gerichtet oder als... Okay, also man kann das Upstream nehmen, wenn man keine Änderung braucht. Das Upstream hat aber keinen HTTPS-Support grundsätzlich. Das ist, wenn man jetzt halt seine... Man kann halt immer noch seine eigenen Keys ausrollen. Ja? Wer das halt nicht kann, muss man sich leider ein Zertifikat kaufen, ein Code-Signing-Certificate und muss halt das Binary selbst zu Microsoft schicken zum Signieren. Das kostet jetzt auch nicht so viel. Das kostet für 3 Jahre $500 oder so. Schickt man das Binary zu denen und die signieren das ein. In der Regel wird das auch nicht geprüft. Bitte das Mikrofon auch.
Habt ihr auf GitHub dafür eine Anleitung, wie ihr Secureboot da zum Laufen gekriegt habt?
Oder? Nee, wir haben noch kein Secureboot. Irgendwann wird es kommen, aber wir haben es aktuell noch nicht.
Und wenn es kommt, habt ihr hier dann vor, da eine Anleitung dafür zu publishen, wie das geht?
Es ist noch relativ offen, ob wir die Microsoft, also ob wir es durch Microsoft signieren lassen oder ob wir es halt über unsere eigenen Keys machen, weil wir haben in der Regel Custom Mainboards schon und da können wir halt schon direkt in der Firmware quasi unsere eigenen Keys embedden lassen.
Ja, okay. Vielen Dank.
Also es ist ein sehr komplexes Thema mit Secureboot-Infrastruktur, aber es ist grundsätzlich etwas, was wir auf jeden Fall noch überprüfen werden.
Ich stelle mir vor, dass ihr relativ viele unterschiedliche Mainboard-Systeme, Plattformen habt. Wie schlimm ist es, darüber Track zu halten, über die ganzen Workarounds, die man gegebenenfalls dafür braucht?
Es geht. Also die Workarounds sind jetzt nicht so viele, muss ich sagen. Wir haben, glaube ich, für 7 Mainboards aktuell aktive Workarounds. Wir haben aber, ich glaube, über 60 oder 70 Mainboards teilweise mittlerweile, so über die 20 Jahre gesammelt. Also es hält sich in Grenzen. Naja, man muss es halt ordentlich dokumentieren intern. Das ist halt das Problem, aber das kriegen wir relativ gut hin.
Frage mit eventueller Anschlussfrage.
Okay.
Habe ich das richtig verstanden, dass ihr IPXE benutzt, um Systeme zu installieren, also um praktisch die Installations-Images auf die Systeme zu bekommen, oder?
Teilweise. Es gibt einige interne Kunden, die das tatsächlich machen. Die nehmen das IPXE, um ihre Images so zu installieren. Aber die Prämisse ist eigentlich, dass wir grundsätzlich das Rescue-System starten oder wenn Windows-Kunden halt was Windows wollen, dann starten wir halt die Windows-Installation darüber. Du kannst aber grundsätzlich, musst halt irgendwie ein kleines Linux oder was gab's da hier, Clone-Disk oder irgendwie booten, was dir dann das Image einfach irgendwie auf die Festplatte schreibt. Das geht theoretisch.
Okay, also primär ging es jetzt eher darum, dass ich schon mal gehört habe, dass man eben diese Installations-ISOs, die man sich da in der Regel runterlädt, nicht auf einen USB-Stick schreibt, sondern per IPXE schreibt.
ISOs kann man grundsätzlich per IPXE auch starten.
Genau, und da wäre jetzt eben gerade speziell bei Windows oder zum Beispiel, wo ja diese Installations-ISOs in der Regel nachgradig in der Größe irgendwie explodieren.
Ja.
War also eher die Frage, wie gut funktioniert sowas dann?
Bei Windows relativ schlecht. Da ist es eher empfehlend, dass man das Install-Vim oder die Install-ESD und die Boot-Vim sich extrahiert aus dem ISO und dann per Vimboot das macht. Ja, das sind dann zwar 5 GB runterladen, das funktioniert bei Legacy eher so mäßig gut. Da, ne, wenn man ein x86-Binary nimmt, dann kann es halt sein, dass man ins 4 GB-Limit rennt. Bei UEFI hast du das Problem aber nicht.
Du hattest zwar gesagt, dass ihr kein WLAN-Tagging braucht auf den Interfaces, habt ihr damit aber mal rumgespielt oder das mal ausprobiert?
Ja, wir haben damit gemacht
und genau, wir haben damit umgesetzt.
Wir haben damit mal rumgespielt. Wir hatten auch einen internen Kunden, der das eigentlich gebraucht hat. Wir haben dann andere Workarounds dann gefunden für den Kunden, weil, naja, die Nix, es ist halt grundsätzlich kaputt gegangen, nicht grundsätzlich, aber es ist zu oft kaputt gegangen, weil halt die Implementation in der Nix-Firmware halt kaputt war.
Das heißt also, ihr habt kein Boot irgendwie an den Start gebracht, wo ihr schon WLANs auf den Interfaces drauf habt, um dann davon IPXI zu machen?
Nee. Okay. Leider nicht. Also wenn es wirklich Demand gibt und also wenn wirklich viele Kundenanfragen kommen, die halt VLAN-Support wollen, zum Beispiel für V-Switche oder ähnliches, dann kann man immer noch mal gucken, dass man sich da, also dass man da halt noch mal das Problem untersucht und gegebenenfalls behebt. Aber zum jetzigen Zeitpunkt ist der Demand so gering bei uns, dass wir gesagt haben, wir schalten das Feature wieder ab. Es ist auch standardmäßig gar nicht aktiv. Also wer VLAN-Support braucht, muss es sich auch aktivieren. Gerne.
Wir haben noch genug Zeit, falls noch. Ja? Nicht verstanden.
Da drüben.
Ja. Noch mal eine weitere Frage zu den. Auf einer der letzten Folien hast du geschrieben, dass ihr möglichst früh im IPXI Flow unterscheiden wollt, welche Architektur ihr habt.
Die hier, ne?
Genau, ja, genau, erste Zeile. Warum macht ihr das nicht direkt schon auf DHCP-Ebene? Also, dass
machen wir auch.
Je nach Binary, je nach Architektur ein anderes Binary unterschiebt.
Wir schicken schon andere Binaries, musst du auch, weil du kannst leider keine Multi-Arch-Binaries machen. Das hatte ich, glaube ich, auch in der Kier-Config. Genau, falsches. Genau, da hatte ich ja auch das schon drin mit UEFI ARM64 und UEFI x86. Es gibt immer noch Eigenheiten, wie zum Beispiel das mit dem Framebuffer. Wenn man ein Bild laden will über den Console-Comment, das funktioniert bei ARM64 grundsätzlich nicht, aber bei x86 funktioniert das tadellos. Deswegen hatte ich gemeint, man muss das halt relativ früh im Skript quasi überprüfen, damit man halt nicht in das Risiko läuft, dass dir die Kiste einfach beim IPXI-Skript wegcrasht.
Also das IPXI-Binary, was geladen wird, ist Architektur, schon spezifisch, aber die laden im Prinzip das gleiche Skript dann halt. Ja. Und da muss man dann wieder unterscheiden.
Da oben.
Du hattest ein Szenario dargestellt, wo NVMe und SATA gleichzeitig in einem System war und dann der Boot hängen geblieben ist, weil der Kunde offensichtlich den Bootloader nicht auf allen Devices installiert hat. Ich glaube, ja. Das hängt einfach nur damit zusammen, dass das nicht immer garantiert ist, dass 0x80 dann tatsächlich die Platte ist, von der man glaubt, dass sie es ist.
Genau.
Und dahingehend, wenn jetzt eine Platte kaputt geht, also keine Ahnung, Lesefehler schmeißt, aber sie trotzdem noch einen Identify-Command geben kann,
ja. Dann
hat man ja auch genauso einen Fall eigentlich.
Ja, habe ich tatsächlich noch nicht getestet. Das wäre mal tatsächlich ein interessanter Test-Case.
Vielleicht würde es da einfach helfen, wenn man in dem Hetzner-Provided-PXE-Image, das es zum Beispiel für die Dedicateds gibt, den Bootloader vielleicht einfach mal entsperrt, ohne Passwort macht, sodass man selber vom zweiten Device booten kann, wenn das passiert.
Das Problem ist, diese Funktionalität gibt es im IPXI nicht. Ich habe das tatsächlich auch gedacht, dass man 0x81 dann macht, das funktioniert aber nicht. Es geht nur 0x80 Next Boot Device. Könnte man vielleicht mal gucken, dass man es implementiert, selbstständig im IPXI Source Code, aber an sich ist es einfacher, einen Exit zu machen und das BIOS dann den Bootloader laufen lassen. Oder die Bootchain, ja.
Vielleicht ist ja die 81 auch einfach nur gestorben mit dem klassischen BIOS. Dass die UEFI ist nur noch 0x80.
Möglich.
Noch jemand? Gut. 1, 2, 3, letzte Chance. Vorbei. Gut, vielen Dank.